Diese Folge wird sehr emotional. Es wird die erste und letzte Folge des Sonderformats Bökamp und Bökamp sozusagen. Denn Eddie Bökamp geht nach vielen Jahren beim BVB in Rente. Was hat der Mann alles gemacht? Als Scout DD entdeckt, mit Lars Ricken die erste A-Juniorenmeisterschaft für den BVB geholt, unzählige Spieler geholt, betreut, besser gemacht. Jemand, der rund um die Uhr für den BVB da war und diesen Verein repräsentiert hat. Dieser Abschied fällt nicht leicht, das hört ihr gleich. Mein Name ist Christoph Bökamp und ja, wir hätten mit dem Format Bökamp und Bökamp echt schon viel, viel früher starten sollen.
Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1&1.
Hallo aus Dortmund von unserem Trainingsgelände der Geschäftsstelle Sport in Brakel. Ja, für alle, die jetzt diesen Podcast über die klassischen Kanäle hören, ihr könnt uns tatsächlich dieses Mal auch sehen. Wir zeichnen diese Folge auf und ja, ihr könnt gerne auf dem BVB-YouTube-Kanal oder bei BVB-TV reinschauen, denn heute kommt es zu einer ja lange geplanten Sonderfolge, würde ich es jetzt mal nennen. Eddie, Bökamp und Bökamp, wir haben lange drüber gesprochen, heute ist es endlich soweit und man muss so ein bisschen zum Hintergrund vielleicht mal einfach sagen, du hast viel hier in Brakel gearbeitet. Ich bin meistens an der B1 in der Geschäftsstelle. Wenn wir uns dann aber mal gesehen haben, dann hieß es oft, ach, hallo Herr Bökamp. Ja, hallo Herr Bökamp. Und die Kollegen immer, wann macht ihr endlich einen Podcast zusammen? Jetzt ist es endlich soweit. Wie fühlst du dich? Weil wir überfahren dich natürlich gerade auch ein bisschen. Bis vor 10 Sekunden wusstest du noch nichts von deinem Glück.
Nee, das ist richtig. Ja, ich bin total überrascht. Ja, und gespannt, welche Fragen jetzt hier auftreten werden.
Ja, der Hintergrund ist ganz schnell erklärt. Wir zeichnen das am 6.6. auf und wenn ich richtig gerechnet habe, bist du tatsächlich auch 66 Jahre alt und feierst tatsächlich deinen Ausstand heute bei Borussia Dortmund nach unglaublichen 37 Jahren. Ja, mit der ein oder anderen Unterbrechung. Aber du hast hier tatsächlich 1987 angefangen. Wie geht's dir damit heute? Also wie fühlt sich das gerade an, wenn so ein Kapitel im Begriff ist, zu Ende zu gehen?
Ja, das ist ein sehr komisches Gefühl, muss ich sagen.
Glaube ich dir.
Das ist, wenn man immer was mit Fußball zu tun hatte und vor allen Dingen mit Borussia Dortmund, dann auf einmal weniger oder gar nicht mehr, dann kommt man schon ins Stocken und sagt sich, meine Güte, was war das für eine schöne Zeit, ja, weil ich mein Hobby zum Beruf machen konnte, ja, da ist ganz viel Dankbarkeit drin, kann ich sagen, es hat mir sehr viel gegeben, das denkt man so als erstes.
Wie viel haben dir die Leute hier eigentlich erzählt, wie dieser Tag so wird? Hast du was mitgeplant oder lässt du dich einfach überraschen, wie der Tag heute wird?
Ich wusste gar nichts. Ja, ein paar Dinge waren auffällig, wo man vielleicht 1&1 zusammenrechnen konnte und vielleicht gedacht hat, ja, da läuft irgendwas, aber man hat schon versucht, nichts zu erzählen.
Okay, du kannst es jetzt frank und frei sagen, wie glücklich oder unglücklich bist du denn über diesen spontanen Arbeitseinsatz an deinem letzten Arbeitsort? Du wirst ja wahrscheinlich gedacht haben, ja, Blumenstrauß und ein paar Hände schütteln, wird schon passen, ne?
Nein, das habe ich nicht so gedacht, weil ich mit ganz vielen Menschen zu tun hatte und die mich, glaube ich, nicht einfach so mit einem Blumenstrauß abspeisen
genau,
wollen.
Genau, und das wollen wir auch auf gar keinen Fall. Und du siehst es auch schon, ein Stuhl ist noch frei geblieben und wir haben auch noch ein drittes Mikro hier stehen. Es werden also sehr wahrscheinlich noch der ein oder andere hier auch reinschneiden aus der Geschäftsstelle. Wir sitzen ja hier direkt sozusagen an der Quelle. Vielleicht nochmal so ein bisschen als Hintergrund für die, die uns jetzt zuhören und zuschauen. Da wird jetzt der ein oder andere denken, okay, den Typen auf der einen Seite mit der Glatze, den Bökamp, den kenne ich gar nicht. Den anderen, den habe ich schon ein paar Mal gesehen. War der nicht auch schon mal bei Eintracht Frankfurt? Solche Sachen. Also wir müssen da jetzt nochmal so ein paar Infos, glaube ich, über dich raushauen. Erzähl doch einfach mal, wo kommst du gebürtig her?
Ja, gebürtig, also ich bin tatsächlich im Knappschaftskrankenhaus in Dortmund geboren.
In Dortmund.
Ja, und gewohnt haben wir in Holzwickede, meine Eltern. Mein Vater war bei Wiederhold angestellt und das war alles waren alles kurze Entfernungen und dann bin ich nach Köln gegangen und habe dort Sport studiert an der Sporthochschule, habe dort auch Fußball gespielt beim 1. FC in der zweiten Mannschaft und dann bin ich rübergegangen zu Rot-Weiß-Unna.
Aber zurück. Diplom-Sportlehrer hast du
damals schon gemacht, ne?
Ja, genau. Ja,
Diplom-Sport.
Wo bist du da hin? Zu Rot-Weiß?
Zu Rot-Weiß-Unna, direkt hier auch um die Ecke. Ja, und da habe ich dann angefangen, eine Jugend zu trainieren, die C-Jugend von Rot-Weiß-Unna, und wir waren besser als Borussia Dortmund. Ah. Und 87 bin ich dann angefangen bei Borussia Dortmund. Herr Saftig und Herr Maas haben mich angestellt. Hey.
Ja, das ist also, wer jetzt schon länger BVB-Fan ist, dem sagen die beiden Namen definitiv was. Ja.
Genau, und dann war ich ein Jahr beim VfL Bochum, A-Jugendtrainer. Gerd Bode hatte mich dort rübergeholt, Jupp Tenhagen war der Cheftrainer. Und dann kam Michael Mayer zu Borussia Dortmund, zu Borussia Dortmund zurückgeholt. Das war dann auch meine erste Hauptamtlichkeit. Alles vorher war nebenamtlich.
Ah, okay. Aber dann würde man sozusagen nochmal jetzt zurück sozusagen zum Sprung nach Rot-Weiß. Du wurdest dann quasi, heute würde man sagen, gescoutet. Der Erfolg der Abteilung hat dich sozusagen für den BVB attraktiv gemacht.
Ja, mein Co-Trainer, der war etwas älter, der sagte zu mir, du musst dich bewerben. Ah, okay. Ich habe da was gelesen in der Amtlichen und du musst dich bewerben. Ich natürlich in meinem jugendlichen Leichtsinn, wenn, da müssen die schon selbst auf mich aufmerksam werden. Ne? Aber er hat mich dazu überredet und das war sehr richtig, dass ich das dann gemacht habe.
Gab es viele Gewinner dabei, würde ich auch behaupten. Du hast gerade schon tatsächlich angefangen, damit so deine Jobs alle aufzuzählen. Kriegst du das eigentlich noch hin? All die Jobs, die du für den BVB... Guck mal, da kommt schon die erste Besucherin.
Ja.
Herzlich willkommen.
Hi.
setz dich an
ja, dazu. Ja, das kriege ich auf jeden Fall
hin. Ja, versuch mal.
Also von 87 bis 89 habe ich die C... U2 und die A2, die gab es nämlich damals auch noch, trainiert. Wurde ich aber in dieser Zeit auch noch zum B1-Trainer. Also habe dann die C2 und die A2 abgegeben, wurde B1-Trainer. Ja, dann bin ich zur A-Jugend vom VfL Bochum geholt worden von 89-90, Saison 89-90. Dann hat mich Michael Mayer zurückgeholt und von 1990 dann bis 94 habe ich die A-Jugend trainiert, mit Lars Ricken deutscher Meister geworden, und dann habe ich 3 Jahre lang die zweite Mannschaft trainiert. 98 dann wieder deutscher Meister geworden
mit der A-Jugend.
Ja. 99 habe ich die C-Jugend trainiert mit David Odonka. Wir sind westdeutscher Meister geworden, mehr gab es nicht. Danach habe ich wieder die zweite Mannschaft trainiert. Danach die A-Jugend wieder, also 2 Jahre die zweite Mannschaft, dann die A-Jugend. Und ein Jahr, und dann hat Michael Zorc zu mir gesagt, pass auf, du kannst jetzt nicht beides machen, Jugendkoordinator und A-Jugendtrainer, weil Michael Skibbe ja Cheftrainer war.
Ja, und wahrscheinlich, weil Jugendarbeit auch immer wichtiger und immer größer
wurde. Richtig, wurde immer größer, immer, also du hast dich immer mehr aufgerieben, muss man schon fast sagen, wenn man das mit heute vergleicht, also da hatten wir nicht so viel Stuff wie heutzutage. Ja, und danach habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich mal hier einen Nachwuchskoordinator bis 2008. Und dann bekam ich das Angebot eben mal von Michael Skibbe, mit dem ich ja jahrelang zusammengearbeitet habe im Nachwuchs, zu Galatasaray Istanbul als Co-Trainer zu gehen. Ja, das war ein kurzes Intermezzo, ein Jahr. Dann sind wir zu Eintracht Frankfurt gemeinsam gegangen, 2 Jahre. Danach ein halbes Jahr bei Eskişehir.
Auch in der Türkei?
Auch in der Türkei. Ich schätze, das kennen vor allen Dingen die türkischen Fans. Und dann zur Hertha BSC, was ein ganz kurzes Intermezzo war. 5 Spiele hatten wir, Pflichtspiele, und alle 5 verloren. Dann waren wir auch schon entlassen oder beurlaubt, wie man das ja heute immer schön sagt. Danach habe ich mich ein bisschen selbstständig gemacht, ein bisschen gewartet. Ich hatte nicht mehr die Lust, da Co-Trainer und Hire und Fire mitzumachen. Ja. Und 2013, nach einem Gespräch mit Aki Watzke und Michael Zorc, bin ich dann wieder zurückgekehrt und seitdem bei Borussia Dortmund als sportlicher Leiter.
Sehr schön. Jetzt alle, die den BVB in seiner Gesamtheit kennen und auch die Handballabteilung kennen, kennen die Dame, die jetzt hier reingekommen ist. Alle, die dich vielleicht noch nicht kennen, stell dich mal einmal kurz vor, bitte.
Ja, mein Name ist Jasmin Yusuf-Hügle. Ich bin sportliche Leiterin bei den BVB Handballfrauen.
Okay, genau. Jetzt muss ich tatsächlich sagen, auf die Überschneidung wäre ich jetzt als allerletztes gekommen. Wann und wo und wie habt ihr euch denn kennengelernt?
Ja, tatsächlich durfte ich hier beim BVB im Jugendhaus arbeiten, im Rahmen meines Studiums zur sozialen Arbeit. Und durfte da eben auch mit Eddie zusammenarbeiten und hatten eben durch die Arbeit im Jugendhaus Überschneidungen, aber eben auch, ich glaube, Eddie hat es gerade sehr eindrucksvoll demonstriert, dass er extrem lange Trainer war und Trainererfahrung hat, durfte ich ihm im Prinzip auch so ein bisschen als Trainermentor genießen dürfen, weil ich selber auch Trainerin bei den Handballfrauen bin.
Welche Jahre waren das so ungefähr?
Das waren die Jahre, die korrigiere mich da, aber ich glaube, es ist so 4 Jahre her und dann waren das so 2 Jahre, wo ich hier mit dabei sein durfte. Und mich hat das total geprägt, ehrlich gesagt, weil natürlich einmal die Arbeit im Jugendhaus war für mich eine sehr schöne Arbeit, da mit Leistungssportlern zu arbeiten, aber eben auch in den Genuss zu kommen, mit Eddie zusammenzuarbeiten, war für mich einfach eine richtig schöne Sache.
So, es ist ja immer sehr schwierig, über sich selber zu reden, deshalb bin ich sehr froh, dass du da bist. Wie hast du Eddie wahrgenommen? Weil viele reden immer darüber, wenn man so fragt, so was hat denn Eddie ausgemacht? Was ist denn so sein was Besonderes, das Erfolgsrezept? Und dann sagen ja die Analysen, die Direktheit, so ne, auch einer der ne, so richtig Ruhrgebiet, der auch vom Kopf sagt, was Sache ist. Ist das so und wie konntest du damit umgehen?
Ja, ich glaube, gerade im Sport spricht man ganz viel über Aura. Und ich glaube, das trifft bei Eddie extrem gut zu.
Eddie hat Aura.
Eddie hat wirklich Aura. Bedeutet, wenn Eddie dann auch mal zum Beispiel mal eine Nachtschicht im Jugendhaus gemacht hat, wofür er sich nie zu schade war, also Eddie hat wirklich einfach alles gemacht bei Borussia Dortmund, gab es überhaupt keine Diskussion darüber, ob hier heute irgendeine Party passiert im Haus, weil Eddie da war. Und Eddie hatte eben wirklich da auch alle im Griff. Und das ist natürlich total bewundernswert. Wir reden hier über pubertierende Teenager. Und da einfach in den Raum zu kommen und alle wissen, alles klar, hier gibt's einen Chef im Raum und das ist Eddie. Das muss man natürlich auch erstmal schaffen. Und ich verbinde Eddie einfach immer mit einer ganz besonderen Geschichte. Ich bin relativ neu gewesen. Eddie kannte mich zwar so aus den ersten Gesprächen, aber ich bin hier durchs Haus gelaufen und auf einmal höre ich so aus einer Tür heraus, Glückwunsch zum Sieg am Wochenende. Und ich dachte mir so, wer ist das denn? Das kann ja eigentlich ein Handballer vielleicht sein. Nee, aber es war tatsächlich Eddie. Ich komm rein. Es ist so, Dankeschön, verfolgst du Handball? Also ja, ich verfolge hier alles beim BVB. Und ich kenne auch dich und ich weiß auch, welche Mannschaft du trainierst. Und ihr habt am Wochenende gewonnen. Erzähl mal, setz dich mal hin und erzähl mal, wie war das Spiel, wie ist es abgelaufen? Und bin ich wirklich rausgegangen und dachte mir so, Wahnsinn. Ja. Wie wertschätzend kann jemand sein? Hat wirklich auch die Handballerin mit auf dem Schirm? Hat mir Tipps gegeben. Teil der Geschichte ist auch, dass ich dann 2 Wochen später im Viertelfinale verloren hatte und am Montagmorgen direkt einen Anruf auch hatte von Eddie am Telefon und mich angerufen hat, um mich zu fragen, warum wir denn verloren haben.
Ah, okay. Direkt mal in die Analyse rein.
Das ist natürlich auch dann die Gegensache. Also nicht nur Lob, sondern ich musste mir dann auch natürlich anhören, wenn wir dann verloren haben, warum das denn so ist. Aber auch da, wie gesagt, wenn ich aufgelegt habe, war ich nicht traurig und dachte mir so, ach toll, jetzt macht er mich da rund. Ganz im Gegenteil, ich habe selten jemanden hier so erlebt, der den kompletten Verein wirklich auf dem Schirm hat und unterstützt hat, wie jetzt in dem Fall Eddie.
Eddie, was macht das mit dir? Weil ich kann mir vorstellen, man hofft auf sowas, dass man so einen Eindruck hinterlässt. Jetzt hörst du das auch. Was macht das mit dir?
Ja, macht mich gerührt. Kann ich nicht anders sagen. Ja, das stimmt, dass mich das insgesamt immer interessiert, auch die Tischtennisabteilung, also klar, zweite Mannschaft sowieso von Borussia Dortmund, aber der Gesamtverein interessiert mich schon. Und es macht ja auch Spaß, andere Erfolge der anderen Abteilungen zu verfolgen und auch zu gratulieren. Das ist ja auch wunderschön, wenn wir einen großen Zusammenhalt haben insgesamt. Ich glaube, das zeichnet dann ja auch Borussia Dortmund aus.
Sehr schön. Was ich über euch beide gehört habe, ist, dass eine Sache, die euch vor allen Dingen auch verbindet, ist, du hast dir auch nicht einen in die Tasche stecken lassen. Also wenn da was kam, hast du auch durchaus mal Kontra gegeben. Ist das was, was du auch so ein bisschen, wo du dann sagst, so, alles klar, das kann weitergehen. Ich merke schon, wir haben hier eine Ebene. Wie war das?
Ja, ich provoziere natürlich auch gerne und erwarte dann natürlich auch so ein Konter und nicht, was ist das denn für einer, und sondern direkt ein Widerspruch, das liebe ich ja dann. Da weiß ich auch, dass da hier in diesem Falle die richtige Frau am richtigen Ort ist.
Ja. Vielleicht willst du direkt was dazu sagen?
Ja, ich glaube, sowas spürt man dann immer relativ früh am Anfang, wenn man mit jemandem spricht, ob das funktioniert. Ich meine, da begibt man sich natürlich dann auch immer in gefährliches Wasser. Also ich bin jetzt 31 Jahre alt und Eddie hat eine extreme Erfahrung, und dann spricht man miteinander und merkt aber dann ganz schnell, okay, man kann auch Witze miteinander und übereinander machen und kann sich auch hier und da ein bisschen provozieren und ein bisschen anpieken. Ich glaube, ganz wichtig ist einfach bei dem Punkt, dass wir beide extrem viel Respekt voreinander haben, und ich glaube, davon lebt sowas, dann kann man eben auch mal hier und da einen Spaß vertragen.
Ja. So ein bisschen ist so ein Podcast natürlich auch dazu da, früher bei dem WDR-Format Zimmerfrei, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da gab es immer die ultimative Lobhudelei. Was wäre deine ultimative Lobhudelei auf Eddie Bürkamp?
Ich habe selten jemanden erlebt, der wirklich so loyal einem Verein gegenüber ist und gleichzeitig aber auch sich nicht zu schade ist, irgendwelche Aufgaben zu übernehmen. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen das, was man unterschätzt und das, was man vor allem vorne rum nicht sieht, was dann im Hintergrund für eine Arbeit dahinter steckt und was jemand dann vielleicht auch macht, ohne dass es jemand sieht oder die Öffentlichkeit sieht. Und sowas wie im Jugendhaus zu helfen, ich glaube nicht, dass das irgendjemand weiß, dass Eddie da wirklich eine extrem große Unterstützung für uns alle war. Immer, zu jeder Zeit, egal welche Schichten, er hat es immer gemacht. Oder wenn wir mal Situationen hatten, wo wir das Gefühl, da brauchten wir vielleicht auch mal ein Sechs-Augen-Gespräch. Eddie war sich da nie zu schade für, auch solche Aufgaben zu übernehmen. Und wir haben gerade viel über seine bewegte Laufbahn gehört, dass er wirklich ein extrem erfolgreicher Trainer auch war. Dass er da trotzdem niemanden vergisst, also das schätze ich sehr, sehr, sehr. Und das kann ich wirklich nur Danke sagen an dich, Eddie, dass du da immer ein offenes Ohr für uns alle hattest und hast, und dass das einfach auch ein Charakterzug ist, der dich extrem ausmacht.
Ja, herzlichen Dank für die Blumen.
Siehst du, jetzt gibt es doch Blumen. Vielen Dank, dass du da warst.
Perfekt, Eddie, ich wünsche dir heute noch einen schönen Podcast, und wir sehen uns. Ne?
Wir sehen uns. Danke.
Das glaube ich auch, dass wir uns alle hier nochmal wiedersehen heute im Laufe des Tages. Ja, du warst im Grunde genommen ja auch jetzt dann schon ganz gut durch, diese wahnsinnige Zahl an Jobs und Stationen mal aufzuzählen. Was du jetzt nicht genannt hast, war so das Thema Scouting. Ich habe mal gelesen, dir wird auch nachgesagt, dass du zum Beispiel DD entdeckt hast. Stimmt das? Und vor allen Dingen, inwiefern hat der BVB dich wahrscheinlich auch um die Welt geschickt? Wie war das?
Ja, das ist richtig. Ich bin sehr viel Scouten gewesen, speziell im Fall DD, das ist richtig, bin ich geschickt worden von Michael Mayer, von Michael Zorc, der gerade angefangen ist als Sportdirektor. Ich war in Belo Horizonte, ich war in Paraguay und habe eben halt auch gesagt, den könnt ihr nehmen, unbedingt, oder nehmt den, ja. Und speziell in Paraguay bin ich mit dem Flieger, mit dem die Mannschaft von DD zurückgeflogen ist nach Brasilien, saß er hinter mir. Und dann weiß ich noch wie heute, dass ich mich umgedreht habe und zu ihm gesagt habe, ich hol dich.
Aber hat er das auch verstanden?
Ja, also ich habe es auf Englisch gesagt, nicht auf Deutsch.
Ich weiß nicht, wie viele Sprachen DD damals da verstanden
hat. Ja, das hat er schon verstanden.
Okay, sehr gut, sehr gut. Und dann hat er geguckt?
Ja, war erfreut. Man merkte das an seinem breiten Grinsen. Und danach ist Michael Zorc dann da hingeflogen, hat sich den auch angeholt. Und ich sag mal, das ist ja immer eine Geschichte, da hängt ja nicht nur eine Person dran, die Empfehlung, das Schauen, und da gucken ja mehrere Leute drüber. Also ich habe den jetzt nicht alleine geholt, aber wir haben ihn gemeinsam dann zu Borussia Dortmund geholt.
Das Ding mit Fußballfans ist ja, dass jeder irgendwie glaubt, jeder und jede glaubt, ein Experte zu sein. Und da kommt schon der nächste Gast.
Ich habe gehört, dass du hier bist. Ich wollte dir nur was abgeben. Ja, nur was abgeben. Ich habe was mitgebracht und das sollte ich dir geben.
Sind hier dran, ne?
Ja, genau, so nah du kannst. Ich sag nochmal für alle, die den Mann, der sich jetzt hier hingesetzt hat, nicht kennen. Matthias Röben, der pädagogische Leiter Nachwuchs, ist, glaube ich, der offizielle Titel bei dir, Matthias.
Stimmt, genau.
Bist auch jetzt nicht erst seit gestern dabei bei Borussia Dortmund, sollte man hinzufügen. Wie viele Jahre, darf ich das fragen?
Also jetzt als pädagogischer Leiter im 11. Jahr. Du hast angefangen am 1.7.2013 wieder.
Wieder, genau.
Bist zurückgekehrt zu deiner Liebe.
15.4.
zu deiner Liebe zurückgekehrt. Und dann war das eben halt so, dass wir seitdem 10 Jahre zusammen gearbeitet haben. 10 echt spannende, bewegte Jahre. Und ich war damals noch, als Eddie wieder eingestiegen ist, war ich noch kurze Zeit ein kleiner Trainer im Grundlagenbereich und kannte Eddie überhaupt gar nicht und konnte mir auch unter dem großen Namen Eddie Bückham nichts vorstellen, aber das sollte sich schnell ändern. Und deswegen bin ich eigentlich nur, ich habe jetzt nur gehört, du bist eben halt hier und ich wollte dir zwei Sachen mitbringen. Und zwar zum einen, das kommt gleich, waren wir mal zusammen in Griechenland bei Ophi Kreta und ich habe noch meine Ordner.
Ophi Kreta, wer kennt das nicht?
Ophi Kreta, das ist Heraklion und das ist eben halt jetzt mittlerweile griechischer Erstligist.
Ja.
Und ich war mit Eddie dann zusammen da, wir wurden eingeladen. Weißt du noch, als ich dann zur Arbeit kam und der Herr Repanakis war hier oben, Eddie, komm mal her, hier ist so ein Grieche. Komm mal hierher und also muss dazu sagen, meine Frau ist Griechin und so ein bisschen spreche ich Griechisch. Jedenfalls waren wir dann da, haben das Konzept vorgestellt und Eddie hat sich so richtig reingeredet und das war auch toll, eine tolle Gastfreundschaft und das endete dann eben halt in dem, wie ich finde, mittlerweile legendären Satz, the door is open, das heißt, wenn ihr wollt, kommt zum BVB, kommt zu Borussia, wir arbeiten mit euch zusammen. Jedenfalls steht hier auch noch.
Ja, ich beschreibe es mal für alle, die uns nicht sehen. Also Matthias hat zwei Zeitungsausschnitte und ihr seid tatsächlich auch auf der Titelseite vom Sportteil beide, wie ihr da die Hand reicht. Und da steht jetzt was auf Griechisch?
Da steht auf Griechisch übersetzt der legendäre Satz von Eddie, the door is open, anichti porta yatonofi. So. Das war einfach eine spannende Reise. Wir kamen aus dem Flughafen raus, Sonntagabend, und dann ging Scheinwerfer, stand schon das erste Fernsehteam da. Das war also eine ziemlich große Nummer.
Ja, ja. Die haben euch aber erwartet.
Ja, ja, ja. Wir sind schon großer empfangen worden. Übrigens waren die dieses Jahr im Pokalendspiel.
Die waren im Pokalendspiel.
Ja, genau. Habe ich auch verfolgt.
Ihr verfolgt das aber, wollte ich gerade sagen.
Ja, klar.
Jetzt habe ich mich da gerade noch drüber lustig gemacht. Jetzt krieche ich hier noch so rum, so Ophi Kreta, ab sofort
gucke ich da auch. Genau, wisst ihr Bescheid. So, und dann habe ich noch, also das lasse ich dir da.
Ja, danke
das schön. Das lasse ich dir da. Und dann habe ich noch einen Brief, den sollte ich dir persönlich geben. Das ist von Alma und Ecki.
Oh.
Genau. Denen wir natürlich auch Bescheid gegeben haben. Und sie war gestern eben halt bei uns zu Hause, hat den Brief reingegeben. Ich weiß nicht, was da drin ist, ein Schreiben, Fotos, keine Ahnung. Aber den möchte ich dir eben halt persönlich geben, vielleicht für viele Außenstehende, eine Gastfamilie von uns, wo viele Spieler von uns waren.
Ja.
In der Möllerstraße. Tobi Raschel war zum Beispiel auch da. Und ganz herzliche Leute, Freunde von Eddie, der eben halt damals auch dafür gesorgt hat, dass diese tolle Familie für uns eingesprungen ist als Gastfamilie. Und Und deswegen eben halt dieses Schreiben, dieser Brief, ich habe es nicht aufgemacht, klar, weiß nicht, was drin ist, aber eben halt persönliche Übergabe für dich von Alma und von Eggie.
Herzlichen Dank.
Gern.
Jetzt müssen wir sagen, weil Eddie jetzt, glaube ich, gerade auch mal ein Kloß im Hals hat. Ich habe das gerade schon zu Jasmin gesagt. Früher in der WDR-Sendung, vielleicht kennt sie die noch, Zimmerfrei, da gab es mal die ultimative Lobhudelei für jemanden. Würdest du einmal deine, weil ihr habt, ich glaube, sogar im selben Raum relativ lange zusammengearbeitet, zumindest mal auf derselben Etage, würdest du einmal die ultimative Lobhudelei auf Eddie Bökamp bitte anstimmen?
Ja, das wollte ich eigentlich heute Abend sowieso noch machen. Also, du bist noch nicht von alleine gelassen. Also da kommt noch ein bisschen was. Also ich habe gesagt, ich war noch Trainer im Grundlagenbereich. Und wie schon gesagt, ich kannte dich gar nicht bis überhaupt nicht. Und das sollte sich eben halt schnell ändern. Und für mich warst du immer im NLZ sowas wie der Leuchtturm, der Brandung trotzt, der den Fußballkuttern den Weg weist, der ja auch oft genug gegen den Strom geschwommen ist. Ich fand das immer angenehm, wenn das eben halt der Strom war, der aus der Fleckschneise kam.
Das wäre jetzt ein Insider, oder?
Naja, muss man ein bisschen googeln und dann weiß jeder Bescheid. Und das war so. Und damit konnte ich dann eben halt als Junge, ich war ja so ein Eddie weitgereister Fußballfachmann, Taktikfuchs, Motivator, Vorgesetzter, kam dann wieder zu Borussia Dortmund und ich eben halt als Junge aus Friesland, der dann hier in Dortmund aufgeschlagen ist. Aber mit diesem Bild, was ich dann von dir hatte als Leuchtturm, da konnte ich dann doch was anfangen, Gott sei Dank. Ja, und so warst du für mich dann eben tatsächlich immer auch so ein Orientierungspunkt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich will noch nicht zu viel verraten, weil da kommt heute Abend noch ein bisschen ein drauf.
War die Kurzfassung.
Ich freue mich drauf.
Finde ich gut. Gut. Sehr gut. Matthias, ganz herzlichen Dank. Ja. Wirklich schön, dass du da warst. Vielen Dank. Und the door is open gilt heute noch, glaube ich, einige Mal. Da kommen noch ein paar Leute zu heute.
Also auf jeden Fall und quetsche ihn noch ein bisschen aus.
Das machen wir, das machen wir.
Gut. Eddie, alles klar. Bis später.
Danke.
So, ich glaube, wir waren noch mitten im Thema Scouting, wenn mich nicht alles täuscht.
Bei DD waren wir.
Genau, bei DD. Mich würde so ein bisschen interessieren, weil ich das auch schon ein paar Mal bei Fußballspielen gesehen habe, wenn dann Scouts da sitzen und etwas in ihren Blog reinkritzeln. Ich weiß gar nicht, ob man das so schnell einfach dechiffrieren kann. Aber worauf hast du denn immer geguckt? Was macht denn für dich einen guten Spieler, einen guten Jungen aus, wo du sagst, das könnte einer für Borussia Dortmund sein?
Ja. Also wir hatten natürlich noch damals nicht diese technischen Möglichkeiten.
Ja, klar.
Ja, und das war das blanke Auge und Erfahrung. Und gut, was schon mal ein Grundkriterium war natürlich Schnelligkeit. Ja. Dann aber auch Verhalten im 1 gegen 1, Durchsetzungsvermögen, Einstellung, wie schaltet er um von Angriff auf Abwehr und umgekehrt. Ja, also auch diese Charaktergeschichten.
Kann man das so auch aus der Körpersprache dann so ein bisschen schon rauslesen? Ja, das kann man.
Also ich finde, ich kann das aufgrund der Erfahrungswerte, die ich habe. Ja, und aufgrund dessen habe ich dann entschieden, ob jemand was kann oder nicht. Ja, es gab da auch schon die eine oder andere Situation, wo ich gesagt habe, auf keinen Fall verpflichten, ist aber dann trotzdem verpflichtet worden oder war schon verpflichtet und es hat sich dann hinterher herausgestellt, dass ich recht hatte.
Ja.
Ja, aber wie gesagt, ich will da lieber bescheiden bleiben.
Ja, das ehrt dich. Haben wir ja auch gerade schon so ein bisschen von den anderen auch gehört. Ich weiß nicht, wie einfach das ist für dich, das so einzugrenzen, aber was würdest du sagen, unter all diesen Jobs war vielleicht der erfüllendste Job?
Ja, Borussia Dortmund insgesamt.
Okay.
Ja, also für mich persönlich die tollste Situation, die ich in dieser langen Zeit hatte, war 1994, als ich selbst als Trainer deutscher A-Jugendmeister wurde, mit Lars Ricken und Ibrahim Tanko, weil als Spieler wäre ich nie deutscher Meister geworden und es war schon immer ein Traum von mir, so einen Titel zu bekommen. Und das war dann 1994 als dann noch erster deutscher Meister überhaupt von Borussia Dortmund in der A-Jugend. B-Jugend waren sie ja schon mal in den 80er Jahren deutscher Meister. Als erster A-Jugend deutscher Meister Borussia Dortmund. Das war schon für mich, das hat mich da sprachlos gemacht. Also das war das einschneidendste Erlebnis. Und danach mit diesem Babysturm, mit Ibrahim Tanko und Lars Ricken unter Ottmar Hitzfeld dann die deutsche Meisterschaft 1995 dabei gewesen zu sein und auch das Lob von Ottmar bekommen zu haben, das sind ja auch deine Jungs.
Ja.
Ja, danke. Das war schon ein überragendes Erlebnis. Danach eben halt 98 nochmal nachzulegen, war auch fantastisch. Ja, aber 94 war nochmal was ganz Besonderes. Hm. Und 95. Ja.
Kommen wir, glaube ich, gleich auch nochmal im Detail drauf, aber kann ich mir absolut vorstellen. Eine Sache vielleicht noch, bevor wir da einsteigen, nochmal was kurz vorangeschickt. Also ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere, der jetzt zuhört, sich auch so ein bisschen denkt, Bökamp und Bökamp, hat dann der eine dem anderen irgendwie ihn zum Job verholfen? Also ich möchte kurz klarstellen, ich bin nicht der Neffe von Eddie Bökamp. Also ja, das war tatsächlich, ich glaube, es war so 2001, 2002, das war noch in der alten Geschäftsstelle, noch mit Pater Noster. Da war ich studentischer Mitarbeiter und dann hat irgendwann ein Kollege auch mal gesagt, klopf mal beim Eddie an der Tür, das ist doch jetzt für uns auch mal interessant. Vielleicht seid ihr ja sogar verwandt. Mhm. Und dann haben wir das relativ schnell geklärt, dass also du schreibst dich auch mit OE, ich schreibe mich mit Ö, dass Richtig. Wir da, also ich bin hier nicht über Vitamin B reingekommen, das wollten wir nochmal kurz klären. Und was ich noch einfach witzig fand aus dem Arbeitsalltag, es ist natürlich auch immer mal wieder intern zur Verwechslung gekommen. Also ich weiß gar nicht, wie viele Anrufe ich für dich durchgestellt bekommen habe. Da war schon wirklich einiges und alle immer enttäuscht. Sie sind ja gar nicht Eddie Bökamp, ich so, nee, tut mir leid, sind hier in der Kommunikation gelandet. Und interessant fand ich auch mal, du hast mal eine Rechnung von mir bekommen, richtig. Hast du leider nicht bezahlt, sondern einfach an mich weitergeleitet. Und eine Sache, die habe ich dir, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Ich war mal mit der Mannschaft beim Auswärtsspiel bei Hertha und sah dann nur, der einzige Umschlag, der noch übrig ist, ist für Eddie Bökamp. Und dann habe ich gesagt, du bist nicht da, dann nehme ich jetzt das Zimmer. Das war ein gutes Zimmer. Also man merkt, ein gewisses Standing hast du hier. Also da konnte man gut drin wohnen. Ja, und eine Sache habe ich sogar mitgebracht. Pass mal auf. Das ist meine Akkreditierung fürs Champions League Halbfinale bei Paris Saint-Germain. Das Rückspiel, da steht Bökamp C drauf. Das ist definitiv meine Akkreditierung. Die sieht aber so aus. Also ich, Marius an der Kamera, ich versuch's mal. Also für alle, die es nicht sehen können. Also es ist wirklich definitiv ein Bild von Eddie, breit grinsend da drauf. Und jetzt muss man dazu sagen, das war ja wirklich das Champions League Halbfinale. Also wirklich ein Spiel, wo ich gefühlt an 50 Ordnern vorbei musste mit dem Ding. Ich habe dann immer so die Hand irgendwie drüber gehalten, weil da hätte mich ja keiner durchgelassen. Das sind sie doch gar nicht.
Nee, genau. So, nee.
Ja, also es war interessant mit Bökamp und Bökamp hier bei Borussia Dortmund. Eine Sache, wir haben das gerade vor dem Gespräch schon mal so ein bisschen anklingen lassen und wir haben ja auch schon über Veränderungen im Jugendfußball gesprochen. Wenn wir jetzt hier den Vorhang zur Seite nehmen würden, dann würden wir auf einen großen Parkplatz gucken und dahinter wären ja zig Rasen, Hybridrasen, Kunstrasenplätze, ein Jugendhaus, ein Funktionshaus mit einem Gym nur für Jugendspieler, ein Footballnaut, ein Fitnesszelt. Das muss dir doch wirklich wie eine andere Welt vorkommen, wenn du jetzt vergleichst, was du wahrscheinlich 1987 vorgefunden hast an Jugendarbeit bei Borussia Dortmund. Wie unterschiedlich ist das? Wie Erde und Mond?
Ja, bestimmt Welten auf jeden Fall. Ja, wenn ich daran denke, wie wir auf Asche trainieren mussten, teilweise hart gefroren. Wenn der Frost rauskam, durften wir gar nicht trainieren. Da war der Platz erstmal die ganze Woche gesperrt oder auch manchmal länger. Boah. Je nachdem, wie lange der
Was habt ihr dann gemacht?
Gelaufen. Und es gab im Hirschpark so ein Kleinfeld, da kann ich mich noch gut dran erinnern, das durften wir zerstören.
Ach so, das war dann immer.
Das war aber dann wirklich, da konntest du nur 2 gegen 2 drauf spielen. Und also ja, teilweise haben wir das dann auch auf 4 gegen 4 erhöht. Der Platz war dann hinterher umgepflügt. Und da muss ich auch noch eine schöne Geschichte erzählen. Ottmar Hitzfeld hatte ja auch solche Probleme mit der ersten Mannschaft. Und da gab es ja hinterm Stadion das Luftbad.
Ja.
Und da hat er so eine Traglufthalle aufbauen lassen. Und da war natürlich hinterher kein Rasen mehr drin. Das war ja ruckzuck war das kaputt, war nur Sandboden. Und da hat er mit seiner Profimannschaft trainiert, morgens. Und wir durften nachmittags oder abends dann mit der A-Jugend darin trainieren. Ja, also wahnsinnig, was wir dafür Verhältnisse haben. Auch die Profiabteilung. Da kann ich nur sagen, wenn ich das jetzt vergleiche mit unserem neuen Trainingsgelände, was ja ständig erweitert wird und verbessert wird, ist ein Universum.
Du hättest dir wahrscheinlich gewünscht, manches Talent von damals jetzt sowas bieten zu können, ne?
Ja, das ist richtig. Vor allen Dingen hätte man dann ja auch noch die Talente besser fördern können. Ich habe ja teilweise noch Spieler abgeholt
Du selber?
Ja, natürlich.
Oh, Fahrdienst warst du auch noch?
Fahrdienst war ich auch noch,
ja. Die Liste wird immer länger.
Ja, und dann haben wir, dann bist du abgehetzt zum Training gekommen. 18 Uhr war Training, 17.50 Uhr warst du da, hattest einen Trainingsplan für dich schon im Vorfeld gemacht, aber dann hatte unten noch der Pförtner gesagt, du, eine Mutter, so und so hat angerufen, der Junge kommt nicht, der hat Grippe. Ja, und dann konntest du deinen Trainingsplan dann schon,
es
gab ja kein Handy, ne,
ja, ja.
Über den Haufen werfen und hast dir dann kurzfristig überlegt, ja, was mache ich denn jetzt? Aber die Erfahrung war jetzt schon so groß, dass man flexibel handeln konnte.
Improvisation war dann wahrscheinlich, das konntest du.
Richtig.
Da ist schon der Nächste da, habe ich gesehen. Es steht noch im Dunkeln, komm mal ruhig ins Licht, setz dich einfach zu uns.
Grüß dich.
Hi.
Eddie.
Grüß dich, Marco.
So, Marco ist da und ich denke, ja, die allermeisten von euch werden dich kennen, aber ich habe auch die anderen gebeten. Stell dich einmal kurz vor, bitte.
Ja, Marco Lehmann, bin aktuell im U16, U17-Slot Trainer und bin seit 2013 da und habe Eddie dann eben auch seit 2013 erlebt als Nachwuchskoordinator.
Okay, du hast hier angefangen, Eddie ist zurückgekommen. Jetzt hat Matthias gerade gesagt, ganz frank und frei, Eddie Böckham hat mir erstmal gar nicht so viel gesagt. Hat dir Eddie Böckham 2013 schon was gesagt?
Ja, klar. Ich bin Dortmunder und da war das natürlich ein Name. Und als ich dann damals, weiß ich noch, zum Vorstellungsgespräch gekommen bin, auf einmal bei Zorki im Büro damals, weiß ich noch, hat Eddie da gesessen und kannte nur aus der Zeitung. Und da war das schon was Besonderes.
Und war er dann auch so, wie du ihn dir vorgestellt hast, weil so gerade raus, Meinung vor den Kopf und so, ich meine, du hast gesagt, du kommst selber von hier, ja, wirst ja damit wahrscheinlich auch umgehen können, aber er hat wahrscheinlich das Paket geliefert, was du erwartet hast.
Also oder? Bei dem Gespräch war er noch sehr nett und dann habe ich ihn so richtig kennengelernt beim ersten Turnier auf Sardinien, da erzählen wir immer wieder von, das war 2013, als Eddie dann nachgekommen, irgendwie 2 Tage später zum Spiel. Und da habe ich ihn dann erlebt. Da war er nicht so zufrieden mit unserer Performance. Und ich glaube, bei Eddie, das ist einfach so, die Überschrift ist hart, aber herzlich.
Das ist schön.
Eine harte Hand.
Sollen wir den Podcast so nennen? Hart, aber herzlich.
Ja. Ich glaube, das passt einfach. Ja, aber ganz, ganz viel Herz. Und das ist das Schöne eben. Er hat einen hart rangenommen. Es war eine harte Schule. Aber man wusste immer, wenn man ihn braucht, kann man sich auf ihn verlassen. Und deswegen haben wir das immer total geschätzt.
Sehr gut. Würdest du sagen, du hast dir auch ein bisschen was abgeguckt, weil ich weiß, du hast deinen ganz eigenen Trainerstil. Ich würde auch sogar behaupten, also kannst du jetzt auch gleich mal sagen, dass eigentlich die Jugendtrainer alle bei Borussia Dortmund sich unterscheiden. Also du machst ja auch ein Wechselmodell. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der Trainer, mit dem du immer wechselst, eine Kopie von dir ist. Nee. Überhaupt nicht. Aber inwiefern hast du dir vielleicht auch bei Eddie so den einen oder anderen Kniff auch abgucken können?
Ach ja, jede Menge. Also wir waren ja im täglichen Austausch und ich glaube, das hat man auch bei Eddie gelernt einfach, dass man, der hat uns immer so sein lassen, wie wir sind, auf unsere Art. Und hat uns eigentlich nur geführt, hat uns machen lassen und wenn dann was nicht gepasst hat, dann hat er uns reingeholt, haben wir darüber gesprochen, täglich mehrfach, aber immer wertschätzend. Ja, aber wir durften immer so sein, wie wir wollten und konnten uns frei entfalten und hat es einfach jede Menge Spaß gemacht.
Weil ich euch beide hier sitzen habe, ich wollte die Frage eigentlich viel später erst stellen, aber ihr seid eine super Kombination dafür. Wenn es so etwas gibt wie ein Rezept für eine gute Laufbahn vom Jugendspieler zum Profi, im besten Fall vielleicht sogar zum BVB-Profi, wie viel ist davon Talent, wie viel ist Fleiß, Mentalität, was macht das Umfeld aus, was für Zutaten braucht man dafür, um wirklich hier Bundesliga-Profi zu werden?
Du oder ich?
Mich würde interessieren, was ihr beide dazu sagt.
Also ich glaube, Talent stellt dich ins Fenster. Also talentiert sind alle Jungs, deswegen sind sie hier. Aber ich habe in den, ja jetzt auch fast 13 Jahren, schon gemerkt, dass in der Regel die Jungs durchkommen, die am fleißigsten sind, am vernünftigsten. Das sind am Ende die vielleicht dann auch manchmal weniger talentiert sind als diese Hochtalentierten, die dann manchmal stecken bleiben irgendwo, wo man sich fragt, warum eigentlich. Aber gerade die, die mehr Fleiß haben, die mehr im Kraftraum sind, die alles so ein bisschen dem Fußball unterordnen, sind dann sehr, sehr häufig die Jungs, die gut in der Schule sind auch, komischerweise. Okay. Das sind dann auch häufig die, die am Ende durchgehen und einen super Weg gehen.
Sehr gut. Eddie, erzähl mal.
Was ich schon im Vorfeld gesagt habe beim Scouting, du guckst nach Schnelligkeit, aber du guckst auch nach Charakter eben halt auch nach dem fußballerischen Talent, Spielübersicht, und Spielintelligenz, ja, Durchsetzungsvermögen, all das, was ich vorhin auch schon mal gesagt habe, danach verpflichtest du eben halt dann auch die Spieler. Und gerade im jungen Alter, wenn du siehst, dass einer total ehrgeizig ist und nie aufgibt, und das sollte ein junger Spieler nicht, immer weitermachen, auch wenn man Niederlagen bekommt und auch mal nicht spielt, ein bisschen Geduld haben. Also sind ganz, ganz viele Komponenten, die da zusammentreffen, um sich durchzusetzen, um dann letztendlich bei Borussia Dortmund Profi zu werden. Zumal wir ja auch viele Talente haben. Häufig haben sie nicht genug Geduld. Mhm. Ja. Allerdings muss man, oder der Berater oder die Eltern, ja, manchmal muss man auch einen Schritt zurück machen, ja, dass man eine Zwischenlösung findet, zum Beispiel Ausleihen,
ja.
Ja, in die zweite Liga oder manchmal auch als Sprungbrett die zweite Mannschaft zu benutzen. Die Geduld muss man auch haben. Entscheidend sind dann aber die Komponenten noch, die ich davor genannt habe. Ja, und dann besteht auch immer mal die Chance. Wenn ich jetzt sehe, wie viele ehemalige Jugendspieler von uns auch in der ersten Liga spielen,
ja,
dann sage ich, glaube ich, schon, dass wir eine sehr gute Jugendarbeit machen.
Ja.
Ja, und wenn die ein bisschen mehr Geduld haben, gehabt hätten oder wir auch mehr Geduld gehabt hätten mit den Spielern, würden wahrscheinlich schon der ein oder andere bei uns im Team spielen. Und wenn ich das vergleiche mit unter Bert van Marwijk, als wir die finanzielle Krise hatten,
ja.
Gab es mal ein Bundesligaspiel, da haben 7 eigene Jugendliche in der Mannschaft gestanden.
Ah, wirklich? Zu dem Zeitpunkt?
Ja, zu dem Zeitpunkt. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches Spiel es war. Da habe ich nur gedacht, ja, Höttöcke war im Tor, das weiß ich noch. Also Larsis hat mitgespielt, Kruska, Brenska, wie sie alle heißen. Mhm. Ja,
war das schon die Zeit?
Odonkor.
Ja, genau.
Ja, das habe ich nachgezählt, waren 7 eigene.
Okay.
Also da kann es auch hingehen. Ne? Aber das waren eben halt war die finanzielle Lage. Ja, und ja, und dann musst du eben halt dann auch wechseln, wenn du keine Chance mehr siehst, ja, aber nicht zu früh.
Okay. Marco, die anderen haben das auch gerade gut gemacht, so, ich habe immer gesagt, so die ultimative Lobhudelei, bei dir würde ich jetzt vielleicht einfach mal sagen, was für Attribute verlassen Borussia Dortmund hier die Abteilung, wenn Eddie jetzt geht?
Ja, es ist einfach so die gute Seele des Vereins, würde ich sagen. Ich habe gerade schon mal mit angefangen, aber das waren halt einfach so ganz, ganz viele Momente. Man konnte immer anrufen. Ich weiß nicht, wie oft wir abends telefoniert haben, weil mich was gestört hat, weil ich was wissen wollte. Da konntest du Eddie rund um die Uhr anrufen. Der war immer da. Ich weiß nicht, wie oft er Spieler abgeholt hat. Aus dem Skiurlaub in Österreich, damit sie spielen konnten, hat Eddie sich noch eine Thrombose geholt auf der Fahrt, weil er hin und zurück gefahren ist, kurz sich 2 Stunden hingelegt hat. Hat die Jungs abgeholt, weil die gerne spielen wollten gegen Schalke im Derby oder da war er immer da und das ist einfach so, also er hat den Verein gelebt und das verlässt uns natürlich, weil es kein Job für ihn gewesen ist, sondern sein Leben. Das hat man gemerkt und da geht natürlich ein ganz, ganz wichtiger Teil.
Stark. Danke, dass du hier warst.
Gerne. Viel Spaß noch.
Danke.
Mensch, Eddie, ist doch emotionaler, als ich gedacht hätte, du. Ich dachte so, ich kenne dich ja, ne? Du bist ja ne, Ecken und Kanten, aber die kochen dich hier ganz schön weich, du. Ich hoffe, du bist bereit für mehr Fragen und Antworten. Du hast im Grunde genommen von dem Blog, den ich jetzt als nächstes hier auf der Karte stehen habe, schon einiges gesagt, aber ich würde da tatsächlich nochmal drauf zurückkommen wollen, weil ich tatsächlich vorgestern mit Lars Ricken, Martin Kreh und Günter Kutowski eine Veranstaltung im Borussium hatte und da ging es um 30 Jahre Meisterschaft 95 und wir haben natürlich auch viel über Ibrahim Tanko und Lars Ricken gesprochen. Ich meine, damals sind die 3 absoluten Top-Offensivspieler nacheinander ausgefallen. Flemming Paulsen, Kalle Riedle und Stefan Schabüser. das war richtig europäische Spitzenklasse. Und dann sind ein 18-jähriger Lars Ricken und ein 17-jähriger Ibrahim Tanko auf die ganz große Bühne geschickt worden. Und ich gebe ehrlich zu, ich war damals auch als Teenager regelmäßig auf der Südtribüne. Mir haben die jetzt nicht so viel gesagt. Was hattest du für ein Gefühl dabei?
Ja,
war das Stolz?
Stolz?
Ja, genau. Also Bammel hast du nicht gehabt, weil du wusstest ja, was die drauf haben.
Ja, Lars kam ja noch ein bisschen früher dazu.
Ja. Ne? Stimmt, der hatte in der Vorsaison auch schon ein bisschen gespielt.
Der hatte
gespielt,
schon, ne? Dann in Duisburg, weiß ich noch, als er da sein erstes Tor gemacht hat, wie hoch ich da auf der Tribüne gesprungen bin. Da habe ich neben Michael Skibbe gesessen, wir beiden haben uns umarmt, dass endlich mal ein Junge von uns gespielt hat, aber dann auch noch entscheidend mitgewirkt hat für den Sieg, der auch notwendig war. Und ja, das hat uns ganz stolz gemacht. Also es war stolz, ganz klar.
Schön. Ja. Was ich gehört habe, ist, da müsstest du mir jetzt mal die Hintergründe erklären. Du warst mit Ibrahim Tanko sogar auch mal in Ghana. Warum?
Ja, der hatte war verletzt und hatte dann zum Schluss nicht mehr gespielt und wollte allerdings auch nach Hause.
Okay.
Und
also Heimweh.
Ja, ne, Heimweh war das nicht. Das war die normale Pause, aber eigentlich hätte er hier bleiben sollen und sich aufbauen sollen. Mhm. Und dann bin ich mitgeflogen und dann haben wir dort in Ghana in Kumasi trainiert, morgens um 6 Uhr.
Und wollte ich gerade sagen, das ist ja jetzt auch nicht der Kontinent, die Ecke, wo man sagen würde, oh, da möchte ich mich jetzt unbedingt mal sportlich betätigen.
Ja, das ist richtig. So ganz so einfach ist das
ja. Wie war das denn für dich?
Ja, es war eine andere Welt.
Ja.
Ja, aber es war auch sehr interessant. Ich habe ja dann seine Familie auch kennengelernt.
Okay.
Ich war beim König der Ashantis.
Beim König der Ashantis.
Ja.
Oh, das sagt mir jetzt erstmal noch nicht so viel. Erzähl.
Ja, das ist ein Volk in Ghana, die Ashantis. Ja, und das Volk des Goldes. Die haben ganz viel Gold. Und der König, der war über 80. Ja, dem konnte ich dann die Hand mal einmal küssen und mich ins goldene Buch eintragen.
Wundert mich jetzt nicht, dass der auch ein goldenes Buch hat. Ja,
ja, dafür hat der Vater gesorgt von Ibrahim. Also ich habe dann eine andere Kultur kennengelernt. Das war schon hochinteressant. Ja, und ja, wie gesagt, wir haben noch trainiert, waren dann auch in Accra beim Fußballverband, beim ghanaischen Fußballverband, da wo Otto Addo jetzt ist, das kenne ich auch alles. Also es war eine sehr interessante Reise.
Man kann wirklich sagen, du bist rumgekommen.
Ja, kann man sagen. Meine Herren.
Tatsächlich nochmal zurück nach Dortmund, du hast das anklingen lassen, also 94 zum ersten Mal in der Geschichte von Borussia Dortmund deutscher A-Jugendmeister mit dir als Trainer. Dann bist du in die Nachwuchsleitung, glaube ich, gewechselt, ne?
U23 weiter.
Okay,
ja, dann die U15, dann wieder die U19. Wir sind hatten
genau 98 warst du wieder U19 Trainer.
Genau.
Und dann seid ihr ja wieder deutscher Meister geworden, richtig. Das in den Zwischenjahren auch, aber ich habe das mal so ein bisschen nachgeblättert. Das war ja ein wildes Endspiel. Ich glaube, das war Rote Erde, Stadion Rote Erde. Ja. Ne? Ihr spielt gegen die Bayern. Erzähl doch mal den Spielfilm. Also das ist ja nichts für Herzpatienten gewesen, oder? Wie war das für dich da an der Seitenlinie?
Ja, wir gehen in Führung, kriegen allerdings relativ schnell den Ausgleich. Ja, und dann kriegte Bayern schon mal erstmal das, oder hat Bayern dann das 2-1 erzielt, bekam einen Elfmeter. Zum 3-1, Kusche hält.
Schön. Ja.
Und Alex Kuschmann. Und und ich hatte schon gedacht, kurz vor Schluss, na, das wird nichts mehr. Ja, und dann habe ich unseren Joker eingewechselt, Beckmann, der eigentlich schon im Vorfeld immer ein Joker-Tore geschossen hatte.
Ach so.
Ja. Und Mo Abdoulaye. Ja, der flankte und Becky köpfte ihn dann ins kurze Eck in den Winkel, da stand 2-2. Die Bayern gingen schon die Tribüne runter zur Siegerehrung und dann mussten die wieder zurück.
Den Walk of Shame wieder zurück,
Ja, der Walk of Shame war das tatsächlich.
Okay.
Ja, und ja, da ging es noch in die Verlängerung. Ja, gut, da fand ich uns auch wieder ein kleines bisschen besser. Ja, ja, und dann kam das Elfmeterschießen. Ja, und so ein Elfmeterschießen habe ich natürlich noch nicht gesehen. Es ging 2-1 für uns aus.
Oh Mann.
Ja, wir haben 3 verschossen, die 4.
Also, was Eddie sagen will, ist Klasse gegen Klasse da auf jeden Fall. aber du hast schon gesagt, im Prinzip der 94er-Titel ist noch ein bisschen größer für dich zu bewerten, einfach wahrscheinlich, weil es auch die Premiere war und man ja dann wirklich auch definitiv gesehen hat, aus dieser Mannschaft wurden dann sofort zumindest mal 2 Spieler oben dringend gebraucht. Und das ist ja am Ende des Tages auch das, was man sich wünscht, also auch als Verein. Die Titel sind super, die Titel sind wichtig und wenn wir ganz ehrlich sind, hier in der Etage, in der ersten Etage sind sie auch alle, hängen sie alle. Aber du willst ja am Ende die Spieler haben, die es dann schaffen, die dann den nächsten Schritt in die
richtig,
gehen können.
Ja.
Ein Name, der natürlich hier durch die U-Mannschaften und bis nach ganz oben gegangen ist, ist Mario Götze. Wie nah warst du eigentlich an dieser Entwicklung dran? Inwiefern warst du auch einer derjenigen, die ganz früh gesagt haben, boah, ja, das muss einer werden?
Ja, wir hatten gerade schon eine Kooperation mit Hombruch. Ja, und haben mit den Verantwortlichen auch gesprochen und wir haben gesagt, pass auf, der muss zu uns, der Bundesliga-Profi. Ja, deswegen muss der jetzt schon wechseln. Wir hatten ja sonst die Vereinbarung, dass er ein bisschen später rüberkommt, also nicht schon in der D-Jugend. Hatten wir die Vereinbarung, dass Spieler dann in die C-Jugend wechseln frühestens. Ja, aber in diesem Falle haben wir direkt gesagt, der muss schon zu uns kommen, der muss auf höchstem Niveau trainieren und sich weiterentwickeln. Also bei Mario waren wir uns alle einig, das war jetzt kein Hexenwerk zu erkennen, dass das ein Bundesliga-Profi wird. Und dann habe ich auch mit die erste Vertragsverhandlung mit ihm geführt und mit dem Vater und mit seinem Berater. Muss ich auch sagen, dass ich den Berater dann rausgeschmissen habe.
Oh.
Weil der sprach zuerst über seine Provision.
Oh.
Und nicht über den Spieler. Und das hat mir missfallen. Also da, auch da war ich ein wenig resolut. Heute wäre es nicht mehr so möglich, sage ich jetzt mal. Ja, aber
damals ging das noch. Ja, hat man ja gesehen. Hat ja zu einem, also zumindest für Borussia Dortmund, zu einem guten Ergebnis
geführt. Ja, der Vater hat mich abends dann nochmal angerufen und hat gesagt, ich muss mich entschuldigen für den Berater. Wir wechseln auch, wir nehmen anderen, aber wir unterschreiben.
Sehr gut. Gutes Ergebnis. Ein Name, den du auch gerade schon einmal genannt hattest, ist Michael Skibbe. Du warst mit ihm viel unterwegs und du hast auch schon angerissen, wie diese Stationen waren. Manche waren kürzer, manche waren länger. Was würdest du sagen, welche Orte, welche Ligen, welche Mannschaften, was ist dir am meisten hängen geblieben? Was war am einprägsamsten?
Am einprägsamsten war erstmal schon mal die Zeit, in der wir zusammengearbeitet haben. Ne,
das also war er war der Trainer, du warst der Co-Trainer.
Nee, es war so, dass
er
Nachwuchskoordinator war und ich Trainer.
Ja, sorry.
Und da haben wir schon sehr eng und sehr viel und intensivst zusammengearbeitet. Wir haben nach dem Training meistens noch von 20 Uhr bis 22.30 Uhr zusammengesessen und haben über Fußball diskutiert, über Spieler diskutiert. Also die Zusammenarbeit war total eng.
Also da wurde diese Vertrauensbasis aufgebaut, damit ihr dann später in diesem Duo dann sozusagen auch mal extern ein paar Jobs gemacht habt.
Richtig, ja, wir haben uns auch gestritten, gehörte auch dazu. Also das war alles schon sehr, sehr eng und als er dann Borussia Dortmund verließ und Nationaltrainer wurde und bei Bayer Leverkusen war, war der Kontakt war nie abgerissen. Wir sind schon dann ab und zu golfen gewesen und wir haben uns sowieso morgens um 7 Uhr teilweise zum Golfen getroffen.
Okay.
Ja, auch hier, als wir noch in Dortmund waren. Also das war schon eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit. Und ich war auch im Prinzip, ich kannte seine Eltern. Ja, war auch immer zu den Familienfesten seiner Eltern eingeladen. Ja, also das war schon Familie zu Familie.
Okay.
Ne? Das war schon 1:1. Und und dann kamen eben halt die Stationen. Galatasaray war für mich als Co-Trainer verrückt, Wahnsinn, das ist auch eine andere Kultur mit diesen fanatischen Fans und das war auch eine Erfahrung, die ich nicht missen wollte. Ich habe viele nette Menschen kennengelernt.
Tolle
in
Stadt.
Istanbul. Ja, tolle Stadt, auf jeden Fall. Ich habe da also auch immer noch Freunde. Ja, wenn ich dann nach Istanbul fliege, brauche ich kein Hotel. Also ich kann da immer noch bei Freunden übernachten. Ja, was mir riesig Spaß gemacht hat, war natürlich auch Eintracht Frankfurt. Ja. Ja, mit den tollen Fans.
Wie lange war das? Zwei Jahre.
Das war von 2009 bis 2011. Mhm. Das hat auch riesen Spaß gemacht. Tolle Stadt auch. Und da habe ich auch viele Freunde und auch noch Mitarbeiter, die auch heute noch da sind, zu denen ich immer noch Kontakt habe. Das war sehr einprägsam.
Es wird dich nicht wundern, Michael Skibbe ist ja ein bisschen weiter weg jetzt gerade, der wird heute Abend hier wahrscheinlich auch nicht mehr aufschlagen können, vermute ich. Der hat uns aber eine Botschaft für dich geschickt. Setz mal bitte die Kopfhörer auf und dann hören wir da mal rein.
Ja, lieber Eddie, so viele Jahre ohne Arbeit. Oh mein Gott, wir zwei. Ich höre erst im Dezember auf, du hörst jetzt schon auf. Eigentlich schade, weil Borussia Dortmund hat im Nachwuchsbereich in den letzten 20, 25 Jahren extremst von dir gelebt. Leben beginnt jetzt, du ab jetzt in Rente, ich im Dezember in Rente und dann werden wir ein paar Mal Golf spielen gehen und wir werden so eine tolle Zeit haben und wir werden über all die Sachen reden und erzählen, die wir in unserem Leben erlebt haben. Ich kann nur sagen, dass du wahnsinnig viele tolle Sachen geleistet hast für Borussia Dortmund. Aber auch in der Zeit, dazu mal nicht bei Borussia da ist, sondern vorher mal in Bochum, aber ganz besonders anschließend mit mir zusammen, überall in der Welt. Das war eine total fantastische und tolle Zeit und das werde ich auch immer in toller Erinnerung behalten. Also mein lieber Freund, ich wünsche dir jetzt erstmal, dass du gut Borussia Dortmund verlässt, dass du weiter stolz bist auf deinen Verein, dass aber das Allerwichtigste für dich, um dich herum, deine Familie und deine Freunde sind. Also, mein lieber Freund, ich habe noch 6 Monate hier in Hiroshima und du hast jetzt Zeit. Bitte komm mich besuchen.
Was sagst du dazu? Jetzt musst du direkt den Flug buchen, so wie sich das angehört hat, du.
Ja, ich will ihn ja vielleicht auch überraschen. Er hat ja am 4. August Geburtstag und dann werde ich das vielleicht sogar machen.
Sehr gut, sehr gut. Dann wollen wir hoffen, dass er den nicht sofort hört im Podcast. Dann ist es keine Überraschung mehr.
Hätte ich bis nicht sagen sollen.
Mal schauen. So, wir können das ja, mittlerweile kann man das ja, wie nennt man das, Geoblocking, das kann man dann einfach in Japan nicht sehen. Das stellen wir dann einfach so ein. Du hast es schon mal anklingen lassen, aber ich würde da trotzdem natürlich jetzt gerne noch mal kurz fragen, wenn man so eng zusammengearbeitet hat, weil ihr eine ähnliche Auffassung von Fußball habt oder warum?
Also Michael war ja ein hervorragender Fußballer. Ja, der war auf einer Stufe wie Olaf Thon.
Vielleicht und dann sogar früher Sportinvalidität. Und
dann früher Sportinvalide. Und das konntest du auch sehen, weil er spielte ja auch genauso wie ich und mal gerne noch mal mit.
Mhm. Ja, im Training.
Und da konnte ich auch von ihm lernen als Fußballer. Ja, weil er viele Sachen besser antizipierte als ich. Ja, also selbst da konnte man noch immer, und das sollte man im Fußball grundsätzlich, immer wieder was dazulernen. Ich würde jetzt sagen, ich konnte viel von ihm, von seiner Fußballphilosophie lernen. Meine ergänzte seine. Mhm. Weil ich kam mehr so aus dem Bereich Kämpfen.
Okay.
Und Gas geben bis zum geht nicht mehr.
Der Motivator.
Ja. Genau, der Motivator, immer über 100%, ja, als weniger.
Okay.
Ne? Ja,
passt auf jeden Fall gut zu Borussia Dortmund.
Das aufgeben gab es nicht. Ja. Ne? Das war grundsätzlich meine Blickrichtung und glaube ich, das habe ich mehr vermittelt und eher die Eleganz des Fußballspiels.
Okay,
Ja. Okay. Deswegen haben wir ganz gut zusammengepasst.
Es hört sich sehr so an. Ich weiß, das ist jetzt bestimmt nicht einfach, aber ich finde, so eine Frage gehört hier einfach rein. Wenn du jetzt zurückblickst auf 37 Jahre, was überwiegt da in Emotionen und Gedanken? Lässt sich das zusammenfassen?
Boah, das kurz zu halten ist schwierig.
Ja, glaube ich.
Aber ja, um es kurz zu machen, ja, nur Positives. Ja, ist einfach ein toller Verein. Ist einfach geil, da ein Teil von gewesen zu sein. Auch anerkannt worden zu sein von Leuten, von Fans drumherum. Das ist schon ein tolles Gefühl. Und das, da sind wir wieder beim Stolz. Das macht einen schon stolz. Das kann man nicht anders sagen. Also ich habe ja im Prinzip Glück gehabt in meinem Leben, weil ich mein Hobby zum Beruf machen konnte. Ja, deswegen habe ich ja nie gearbeitet.
Wer kann das schon sagen? Ne?
Auch wenn die anderen jetzt sagen, ja gut, der war ja für 24 Stunden für uns da. Das stimmt auch.
Aber das ist halt gerne gemacht.
Aber ich habe es unheimlich gerne gemacht. Ja. Und in dann einem für mich tollen Verein, für mich sogar der Verein, einer der größten Europas, ja, wo es einfach auch Riesenspaß gemacht hat, für zu arbeiten. Und jeder, der hier arbeitet, der sollte glücklich sein, Herr Böckamp. Ja,
du, bin ich absolut. Ich werde die ganzen Anrufe vermissen, du. Sie sind ja gar nicht der Eddie. Pass auf, sowas, um es mal journalistisch einzuordnen, jetzt musst du die Kopfhörer wieder aufsetzen, ja. Haben wir noch einen Gruß. Und ich denke, du wirst die Stimme erkennen, aber ich sag's einfach unseren Zuhörern und Zuschauern. Jetzt kommt Wilfried Willi Wittke, 26 Jahre Sportchef der Westfälischen Rundschau gewesen. Ich glaube mittlerweile auch schon 80 Jahre alt, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, auf jeden Fall, setz gerne mal auf. Der hat auch noch ein paar Worte an dich.
Hallo Eddie, mit dir verlässt ein BVB-Urgestein die große Fußballbühne. Ich kann mir die Nachwuchsabteilung ohne dich absolut nicht vorstellen. Du warst in den letzten Jahren gemeinsam mit Lars Ricken ihr Gesicht und seit 1987 mit 5-jähriger Unterbrechung Begleiter ihrer rasanten Entwicklung. Eddie, du stehst für Erfolg und hältst mit 5 deutschen Meisterschaften, die du mit der A-Jugend von 1994 bis 1998 als Trainer und Abteilungsleiter gefeiert hast, einen Rekord für die Ewigkeit. Du hast vielen jungen Spielern geholfen, ihren Traum vom Profifußball zu realisieren. Deine Expertisen, deine klaren Worte, deine Analysen und dein Engagement werden dem BVB sehr fehlen. Aber jetzt findest du Zeit, das Leben mit deiner Familie und den Enkelkindern zu genießen. Dafür wünsche ich dir alles Gute. Glück auf, mein Lieber.
Schön, ne? War der denn wenigstens immer fair zu dir?
Ah, Willi, also das Beste war eigentlich immer noch, wenn wir international unterwegs waren mit der Profimannschaft, die Journalistenabende vorm Spiel.
Ja.
Die waren hervorragend.
Die gibt es immer noch, habe ich gehört.
Ja, das sind jetzt Sponsorenabende, ja, genau. Aber da sind die Journalisten sind auch dabei. Und das war damals noch nicht so extrem mit den Sponsoren, aber mit den Journalisten. Und da war der Herr Becker von den Ruhrnachrichten, Rolf Dänemark und natürlich Willi Wittke dabei. Ja, und da wurde natürlich immer hart diskutiert. Ja, also da kann ich mich noch gut dran erinnern. Da hatten sie den Michael Skibbe, war da gerade Trainer, Cheftrainer. Hatten sie den auch kritisiert und ich habe zu Michael natürlich gestanden. Und dann kriegte ich weiß gar nicht, wer es war, aber es Rolf Dänemark war. Ich glaube, Rolf Dänemark war es. Der sagte, du bist genauso wie der Skibbe. und der Willi Wittke, den habe ich natürlich als Experten Fußballexperten in Erinnerung, auch Jugend interessiert.
Ja.
Ja, und kam jedes Mal vorm Spiel oder während des Spiels in der Halbzeitpause zu mir und hat danach gefragt, wie ich das Spiel sehe und wie ich die einzelnen Spieler sehe. Wir haben uns da immer ausgetauscht. Er war auch immer sehr kritisch und zu Recht kritisch.
Ja.
Ja, muss man sagen. Also seine Expertise war oder seine Analysen waren schon treffend.
Sehr gut. Und ganz ehrlich, das ist auch, finde ich, irgendwo eine Auszeichnung, wenn man nach so vielen Berufsjahren eben mit jemandem, der auch dazu da ist, jemanden kritisch zu beurteilen, gut auseinandergeht. Kann auch nicht jeder von sich behaupten.
Das ist richtig, ja.
Sehr gut. Eddie, am Ende bleibt dann mir natürlich auch noch Danke zu sagen. Und ich maße mir jetzt einfach mal an, dass ich für alle Danke sage. Für alle hier in Brakel, aber auch für die BVB-Fans. Du hast vielleicht nicht immer in der ersten Reihe gestanden, aber ich glaube, wir haben heute einen Ausschnitt, so einen kleinen Peak davon bekommen, wie wertvoll deine Arbeit war in all den Jahren. Ich meine, da waren Leute, die haben das wirklich eindrucksvoll dokumentieren können und auch sehr authentisch. Von deren Sicht, ich denke, wir haben alle begriffen heute in diesem Podcast, da geht ein echter Borusse jetzt von der Brücke. Deshalb einfach auch von mir ganz, ganz vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns im Stadion.
Das wäre mir auf jeden Fall, das kann ich garantieren. Ja, Dankeschön auch an euch und an alle Fans.
Danke dir. Willkommen und willkommen, die erste und letzte Folge.
Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen? Dann abonniert doch diesen Podcast und lasst eine Bewertung da. Oder schreibt eine Mail an podcast@bvb.de. Danke und bis bald.